HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Günther Baby Sommer, Gastgeber Johann Schelljem. Sie sind Free-Jazz-Musiker, Soundzauberer, Sie haben Hörkonzerte gemacht. Seltsames Wort, weil man ja beim Konzert doch eher zuhört als zusieht, aber Sie haben dem Publikum die Sicht geraubt. Da kommen wir später zu. Günther Sommer ist geboren wie der zweite berühmte Genosse, dessen Namen ich aus Radebeul kenne, also Karl May. Wo liegt Radebeul und in was für einer Welt ist Günther Baby Sommer 1943 am 25. August ein Baby?
Ja, wie Sie schon sagten, 43 geboren, das heißt Kriegskind. Und das Ende des Krieges, nämlich 45, die Bombardierung von Dresden am 13. Februar 45, habe ich durch die Erzählungen meiner Eltern und Großeltern und der Verwandten so inheriert, dass ich fast glaube, dabei gewesen zu sein. Wir wohnten damals schon am Stadtrand von Dresden, nämlich eben in Radebeul auf den Höhen und konnten von dort aus, also wie die Erwachsenen sagten, die brennende Stadt Dresden sehen. Ja, ich glaube nicht, dass ich selbst dabei war, denn mit 2 Jahren hat man, glaube ich, kein Erinnerungsvermögen mehr, also in dieses zarte Alter zurück, so dass ich alles, was ich darüber erzählen kann, eigentlich nur als Erzählung übernommen habe.
Wo beginnt die Karriere, die Erfahrungsgeschichte dieses Musikers, der ja dann ein Schlagzeuger wird? Baby Sommer, führt der Weg zur Snare Drum über die Blockflöte?
Nein, die früheste Erinnerung, die ich habe, war, als ich einmal als Kind, ich weiß nicht mehr genau in welchem Alter, aber an das Krankenbett gefesselt war und meine Mutter gebeten hatte, sie möge mir doch Küchengeschirr und Besteck dazu bringen. Und dann hatte ich im Bett so mehrere Töpfe, Pfannen und Schüsseln und Messer und Gabel und so und Löffel und habe, das weiß ich noch, im Bett meine ersten Trommelversuche sozusagen gemacht, die aber dann viel später erstmal wieder vergessen worden, weil ich ja im zarten Alter von 12 Jahren ein 80-bässisches Akkordeon durch die Gegend tragen musste, was mir meine Eltern geschenkt hatten und mich zu einem Akkordeonunterricht geschickt hatten.
War das der Ausgangspunkt Ihrer doch athletischen Figur?
Nein, der Ausgangspunkt der athletischen Figur war, glaube ich, mein ganz persönlicher Ernährungsduktus. Ich bin nämlich durch das Hinterland, durch die Felder und Wälder von Radebeul und Lindenau gestreift und alles, was nur essbar war, habe ich in mich hineingeschlungen. Waldfrüchte, Feldfrüchte, ich war sozusagen in den schlechten Zeiten Stoppeln, nannten wir das. Das heißt, nach der Kartoffelernte, nach der Getreideernte ist man noch über die Felder gezogen und hat noch Reste der Ernte aufgelesen und die nahrungsmäßig verwertet. Dann erinnere ich mich auch sehr, das war so in dem Alter, als ich so 8, 9 oder 10 war, wohnten wir in Radebeul an der Meißner Straße, wie sie jetzt heißt. Die hieß damals die Stalinstraße und im Nachbargrundstück war eine ältere Frau, die hatten Hühner und ich beobachtete immer die Frau, wie sie die Hühner fütterte, nämlich mit Brotwürfeln und Kleie. Und das sind so richtige Naturprodukte. Und jedes Mal, wenn die aus der Hühnervoliere weg war, wenn die Hühnernäpfe gefüllt waren und sie war außer Sichtweite, bin ich in die Hühnervoliere eingedrungen und habe den Hühnern sozusagen kräftig das Futter weggegessen. Und das ist sehr nahrungsreich und dabei ist es nicht geblieben. Ich habe dann auch noch den Hühnern die rohen Eier unterm Hintern weggetrunken.
dieser Hämfling, der sich dann doch zu einem starken Kerl entwickelt hat, der wurde dann ermattet nach dem langen Fußweg an seinem 80-bässigen Akkordeon mit klassischer Musik traktiert.
Richtig. Ich wurde zu einem Akkordeonlehrer geschickt und musste dort zum Beispiel von Franz Lehár die Ouvertüre zum Dichter und Bauer üben und. Und ich muss sagen, da war ich dann schon 12, 13 Jahre und das war genau der Punkt, wo ich im Radio verbotenerweise ganz andere Töne hörte, erstmalig, und das kollidierte mit meinem Akkordeonunterricht.
Das hörten Sie im Radio zu tiefer Nacht.
Richtig. Zu tiefer Nacht gab es eine Sendung von Stimme Amerikas, Voice of America. Und die Sendung wurde geleitet von dem Moderator Willis Canova. Und die Sendung generell hieß ab 0.15 Uhr Willis Canova Voice of America Jazz Hour. Beginnend mit Takes the A-Train, das war die Erkennungsmelodie von Duke Ellington. Und da gab es dann bis 1 Uhr eine mich faszinierende Jazz-Sendung. Ja, und die ich bei einem Freund nachts angehört habe.
Also Sie sind aus dem Fenster gestiegen.
Ich habe mich aus der elterlichen Wohnung geschlichen unter wirklich, man möchte meinen, kriegsmäßigen Bedingungen, weil die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern, die lag unmittelbar neben der Wohnungstür, und ich musste über ein paar Dielen hinweg, die knarrten. Die Wohnungstür war geschlossen und ich wusste, und von innen steckte der Schlüssel. Und ich wusste genau, wie, an welcher Stelle man den Schlüssel ganz langsam drehen musste, dass es kein Knacken gibt, auf welcher Stelle man auf den Dielen laufen musste, weil ich natürlich eben, wie gesagt, um Mitternacht, meine Eltern wehnten mich in meinem Zimmer schlafend, weil anderen Tags ja wieder Schultag war, und ich mich eben aus der Wohnung schlich und dann zu diesem Freund.
Was hat Sie denn an dieser Musik gereizt? Denn das waren ja Rhythmen, Synkopen, Taktwechsel, die wahrscheinlich in Radebeul nicht so gängig gewesen sind.
Nein, nicht nur in Radebeul nicht gängig, sondern generell die im Radio DDR und Berliner Rundfunk und in diesen unseren Sendern, wo vornehmlich Musik gespielt wurde, die fast, möchte ich sagen, symbolisch marschmäßig im Gleichschritt daherkam, und dazu noch die Marschmusik generell, die einen großen Stellenwert in der Zeit der Arbeiter- und Bauernklasse hatte, die Blaskapellen, die Schalmeienkapellen, die ganzen FDJ-Lieder, FDJ, also Freie Deutsche Jugendlieder, die Pionierlieder der Pionierbewegung. Das war ja Musik, die hatte einen Propaganda-Anteil und war dementsprechend auch einfach gestrickt von den Kompositionen her und hatte vornehmlich einen Marschmusikcharakter. Und auf der anderen Seite gab es die Volksmusik. Und der dritte Punkt, oder man muss sagen, dass meine musikalischen Informationen teilten sich eben in den beschriebenen Punkt, dann in die eben erwähnte Volksmusik, dann in die Klassik und in eine riesige Menge von billiger, einfacher Schlagermusik.
Baby Sommer, woher kam die Wildheit bei Günther Baby Sommer? Weil der Junge wollte ja irgendwas kaputt machen. Der wollte ja Strukturen vielleicht aufbauen, musikalische Strukturen aufbauen, um sie dann über den Haufen zu werfen und den Vulkan in sich ausbrechen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das auf der Trompete geklungen hat. Da sind Sie wahrscheinlich auch Gott jeden Morgen dankbar, dass es damals noch weniger Tonbandgeräte gab. Aber haben Sie Bilder für diese Wildheit?
Also diese Wildheit ist eigentlich eine Charaktersache. Und anfangs, wo ich jetzt von der Zeit mit den Radebeuler Tanzrhythmikern und so spreche, da war eben die Wildheit war dort, etwas auf die Bühne zu bringen und etwas dem Tanzen, dem Publikum auch etwas abzufordern. Aber das war noch nicht die Phase des Kaputtspielens oder die Destruktionsphase, wo man bestehende Strukturen kaputt macht. Nein, diese Phase war eigentlich die, wo man eben nicht die sanften Schlager spielt und nicht die, die durch das Gesetz vorgegeben waren. Denn wir wurden alle mit einer gesetzlichen Auflage versehen. 40% durften durften wir nur Westtitel, sogenannte Westkompositionen spielen, und 60% mussten wir Ostmusik spielen. Und da gehörte eben auch der Lipsius dazu, ein Sechsvierteltanz oder ganz eigenartige DDR-Kreation. Und aus dem Westteil hat man sich dann eben schon andere Stücke dann rausgesucht. Also diese Balance zwischen der Vorgabe und dem, was man noch auch dem Publikum zumuten kann, das spielte sich sozusagen im Bereich des Repertoires ab. Viel später dann, nämlich ab den Mitte der 60er Jahren, als ich schon längst aufgehört hatte, Tanzmusik zu spielen und ein reiner Jazzmusiker wurde, dann gab es ja wirklich die revolutionären Phasen, die mit der Zertrümmerung der Strukturen vonstatten ging.
Baby Sommert, bei den Radebeuler Tanzrhythmikern sind Sie irgendwann mal aus dem Garderobefenster gesprungen.
Oh ja. Das ist eine Geschichte. Sie haben mich gefragt, was ist denn eigentlich die Antriebskraft gewesen? Und da kommt ein Schlüsselwort hinein. Die Antriebskraft für das ganze revolutionäre Verhalten und für meine Konfrontation und für meine Probleme dann auch mit den Radebeuler Tanzrhythmikern, selbst in diesen frühen Jahren, das Schlüsselwort dafür ist Improvisation. Und im normalen Tanzmusik und im normalen Schlager und in diesem ganzen populären Bereich kommt der Improvisation nur, wenn überhaupt, dann marginal vor. Aber ich war jemand, der über die Improvisation sehr früh eigene Dinge mitteilen wollte, eigene Noten, eigene Abläufe, eigene Phrasen. Und dieses Korsett, was selbst ein Tanzmusikstück, ein Schlager oder selbst ein Blues ist ja letzten Endes auch ein Korsett, in dem man sich natürlich noch als Bluesmusiker sehr frei bewegen kann. Aber dieses Korsett der Tanzmusik, das wollte ich sprengen. Und dort bin ich mit meinen eingestreuten Improvisationsteilen auch schon bei den Radebeuler Tanzrhythmikern in Konflikt mit den anderen Musikern geraten. Und die Krönung oder der Abschluss dieser musikalischen Tätigkeit war ein Tanzabend, an dem wir in Radebeul in der alten Meierei, das war ein berühmtes Ausflugs- und Tanzlokal, war eine Damenwahl gewünscht. Und ich wollte keine Damenwahl mit einem Walzer spielen. Zu dieser Damenwahl war ein Walzer noch gewünscht. Und ich entfachte eine Diskussion auf der Bühne mit meinen Mitmusikern, dass ich nicht bereit bin, einen Walzer zu spielen. Soweit kann ich mich nicht erniedrigen. An einen plumpen Ustada, Ustada, Ustada. Das ging über meinen Horizont.
Und da waren Sie auch nicht mehr an der Trompete, sondern saßen hinter dem Schlagzeug.
Da war ich schon am Schlagzeug, ja, weil nämlich zuvor der Schlagzeuger ausgefallen war, der zwei Hobbys hatte, nämlich das eine war am Wochenende angeln oder mit uns Musik spielen zu gehen, und er sich dann letzten Endes für eins entschieden hat, nämlich für das Angeln, und der Platz am Schlagzeug war frei und wir probierten alle rundherum uns auf dem Schlagzeughocker zu beweisen, und ich war der Talentierteste und konnte am besten den Drive, den Beat, den Backbeat, die 2 und 4 betonen, was ja im Rock'n'Roll im 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock Rock. Das waren zum Beispiel Stücke, die wir gespielt haben. Wie komme ich dann hier drauf? Bill Haley haben wir gespielt, Elvis Presley haben wir gespielt. Und das war schon Rock'n'Roll-Musik, die einen etwas breiteren Interpretationsspielraum zuließ. Und da war mir ein Walzer absolut gegen den Strich. Und das endete damit, dass ich demonstrativ aufgestanden bin, vom Schlagzeug die Bühne verlassen habe und mit einem Sprung durch das Garderobenfenster meine Tanzmusikkarriere beendet habe.
Welche Musik spielen wir dazu?
Ach, das ist am besten, dass wir haben ja uns dann von Klaus Lenz, mit dem wir alle spielen, wir alle meint Uli Gumpert und viele Jazzmusiker, wir haben uns von Lenz getrennt, haben eine eigene Band gegründet, die hieß Sock. Sock bedeutet eigentlich Kraft, Saft, kommt aus dem slawischen Sprachgebrauch. Sock ist der Saft, und diese Band nannte sich Sock, und da spielen wir einen Sock-Rock, und das lässt einen kleinen Rückblick auf meine Zeit mit der Rockmusik zu.
Sockrock von der CD Zock mit sehr jugendlichen Bildern von André Anders, Forsthoff, Gumpert und Sommer. Günter Bibi Sommer zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellim. Das war aus der Frühzeit von Günter Bibi Sommer Sock, und zwar der Sockrock, Rundfunk der DDR-Studios.
Ja.
Und das leitet mich zu der Frage, denn wenn ich Jazz und DDR denke, dann fällt mir natürlich sofort Manfred Krug ein. Der Jazz hatte in der DDR verschiedene Phasen. Das heißt, er wurde begrüßt, er wurde gefeiert, er wurde weggesperrt, er wurde zensiert und zum Schluss wurde er exportiert. Können Sie das vielleicht etwas qualifizierter beschreiben als ich? Also ich erinnere an Helmut Schmidt, der zu seinen großen Widerstandsbewegungen gezählt hat, dass er in der Swing-Jugend war im Dritten Reich.
So wie Sie das eben erwähnt haben, kann man ja schon davon ausgehen, dass es eine sinuskurvenmäßige Auf- und Abwärtsbewegung Entwicklung war, und so war es tatsächlich, nämlich abhängig von der politischen Großwetterlage zwischen Moskau und Washington. Je nachdem, was sich dort zwischen den beiden Gesellschaftsordnungen abspielte, das hatten wir an der Nahtstelle zwischen Kapitalismus und Sozialismus, nämlich alte ehemalige Bundesrepublik und ehemalige DDR. Wir hatten das auszubaden, um es mal salopp zu sagen. Und was die Jazzmusik betrifft, war es tatsächlich so, dass abhängig von solchen Schwankungen, in politischen Schwankungen, die Musik einmal gefördert wurde als fortschrittliche Musik des unterdrückten Proletariats im Imperialismus, nämlich anlässlich der Ermordung von Dr. Martin Luther King im April 68. War plötzlich die Jazzmusik, die vorher als Subkultur des Klassenfeindes verdammt war und verpönt war, die wurde plötzlich hoffähig, eben als diese Musik der schwarzen Bevölkerung Amerikas und damit als Musik des fortschrittlichen Proletariats deklariert. Und es gab Jazzkonzerte in der DDR, es gab die Konzert- und Gastspieldirektion, die dann auch sogar westdeutsche Musiker, nämlich Albert Mangelsdorf, nach der DDR für Konzerte eingeladen hat. Oder es fing an, glaube ich, mit dem Golden Gate Quartett. Das ist so ein Vier-Herren-Quartett, farbige Herren, die Gospels und Spirituals gesungen haben auf einer sehr klassischen Form. Bis hin zu Konzerten von Leo Wright und Dizzy Gillespie und dem denkwürdigen Konzert der Konzertreise von Louis Armstrongs Old Stars. Die gab es auch. Und ja, es war eigentlich so, man müsste mal anfangen, wie es unmittelbar mal nach dem Krieg begonnen hat. Nämlich auch hier im Osten lag alles in Trümmern und neben den Aufbauarbeiten hatte man auch das Bedürfnis nach einem neuen Lebensgefühl. Und es gab ja auch Musiker, die zur Hitlerzeit der amerikanischen Swingmusik verfallen waren und diese ebenfalls nicht spielen konnten, weil die eben verboten war als jüdische Niggermusik und was weiß ich, was da für Ausdrücke während der Nazizeit dafür herhalten mussten. Und die nach 45 plötzlich in einer neuen Situation sich wiederfindend Swingmusik spielten. Und hier in Dresden war das eben im Schillergarten war das am Blauen Wunder, Günther Hörig, Heinz Kretschmar und die Dixies, wie die damals hießen. Und das waren Musiker, die aus der Swing-Verehrung, Swing-Zeit kamen und von 45, ich weiß nicht, wann die angefangen haben genau, aber bis so Anfang der 50er Jahre dort montags auch Jam-Sessions hatten. Und das ist sozusagen der Anfang der Jazzmusik hier in Dresden.
Sie haben 1964 noch studiert.
Ja.
Da habe ich mir notiert, dass Rolf Kühn sich an die US-Jazz-Szene herantastet. Also da gab es ja auch eine Osmose, würden die Biologen sagen, Günther Baby Sommer. Eine Bewegung über die Mauer hin. Die einen gingen dann eben auch locker, ja, bis 61 konnten sie in den Westen, weil bis zum 13. August keine Mauer stand. Gab es eine Durchlässigkeit danach, eine Kommunikation mit Westmusikern? Wie haben Sie diese Zeit an der Uni empfunden?
Also die Zeit an der Hochschule für Musik war, was das Informatorische betrifft, war geprägt über Schallplatten, die wir bekamen, über Rundfunksendungen, die wir hörten und über eigene Tätigkeiten und über die wenigen Konzerte, die ich vorhin schon erwähnte, die von der Konzert- und Gastspieldirektion und von der staatlichen Künstleragentur organisiert wurden.
Aber vor 68 waren das dann sehr, sehr wenige.
Das waren sehr, sehr wenige. Also die Information lief wirklich über Rundfunk, über private Verbindung zu auch Leuten, die in Westdeutschland gab es einen richtigen Ring von Schallplattensammlern, die ihre Schallplatten in den Osten gebracht haben, auch über geheime Wege und über Übernahmen auf der Autobahn, auf der Transitstrecke zwischen der ehemaligen Bundesrepublik und West-Berlin. Dort wurden Pakete abgeworfen sozusagen und man fand immer Wege, wie man die Interessierten in der DDR, wie man die beliefern konnte. Und auch ich konnte sozusagen davon partizipieren und bekam die eine oder andere Vinyl-Schallplatte. Das waren dann Leute wie auch Karl-Heinz Drechsel oder der sich da sehr, oder Gottfried Schmiedel hier in Dresden, die sich sehr für die Verbreitung von Schallplatten und für Informationen zur Jazzmusik sehr verdient gemacht haben. Die beiden möchte ich eigentlich benennen. Es war immer eine Gratwanderung zwischen Zulassen und zwischen Abstürzen. Also dieser Seiltanz, man blieb oben, wenn man einigermaßen konform die Dinge noch in den Kontext der DDR-Unterhaltungsmusik stellen konnte, wenn man die Prozente einhielt, wenn man eben den Jazz als Tanzmusik, wie eben die Abteilung auch hieß, verkaufte. Und das Abstürzen vom Seil war eigentlich mit Statement, also mit Verbalattacken verbunden. Und die haben wir gelernten DDR-Bürger rechtzeitig, haben wir erkannt, dass man Verbalattacken gegen das System möglichst sein lassen sollte. Der Einzige, der das wirklich in einer sehr lauten Form gemacht hat, war ja Wolf Biermann, der letzten Endes im lehrreichen November 76 mit seiner Ausbürgerung dafür bezahlen musste.
76 wurden Ihre Konzerte, das war ja dann nach der Ermordung Dr. Martin Luther Kings, im DDR-Radio gespielt. Da gab es auch schon eine Jazzakademie. Das war ja auch was ganz Besonderes. Da wurde dann der Jazz schon wieder gehypt und Sie durften raus, Sie durften reisen.
Na, das war noch später. 76 noch nicht. 76 war eine ziemlich bewegte Zeit auch für uns freispielenden Jazzmusikern, weil wir eben in dem Sinne noch nicht so richtig entdeckt waren als Störenfriede, als wir trieben unser Unwesen, mal in Anführungsstrichen gesagt, in einer Enklave da in Peitz, an den Karpfenteichen.
Das müssen Sie erklären, weil das ist weiter weg als Sibirien. Das weiß in Deutschland, West, nur eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich finde das ganz wunderbar, dass es da nur wenige hundert Kilometer nach Osten ein Woodstock gegeben haben soll, was ich jetzt nach, weiß ich nicht, wie viel, 50 Jahren Peitz erst entdecke. Also wo liegt Peitz und wo gibt's da Karpfen und was passiert?
Also Peitz liegt wenige Kilometer östlich von Cottbus im Spreewald. Und
der für die Gurken berühmt ist.
Ja, richtig, für die Spreewälder Gurken. Und Peitz selbst würde kein Mensch kennen, gäbe es nicht dort eben die Karpfenteiche, die, das ist ein Wirtschaftszweig, die abgefischt werden und die dort gezüchtet werden. Und die Peitzer Jazzwerkstatt. Nämlich, weil die beiden, die das ins Leben gerufen haben, die kommen aus Peitz. Die haben ihre Kindheit dort verbracht. Das sind Uli Blobel und Peter Metag. Letzterer ist schon verstorben. Aber Uli Blobel ist immer noch auf der Szene tätig und der hat nach vielen Jahren Peitz-Brachliege nach der Mauer, Peitz wurde ja 1982 dann verboten, die Aktivitäten, nachdem man in Berlin entdeckt hatte, was passiert denn dort überhaupt im Spreewald, wo Tausende von DDR-Jugendlichen hingetremmt sind. Also per Anhalter kamen die aus der ganzen Republik zusammen und versammelten sich dann dort bis zu 3000 Leuten mit Parkerkutten uniformiert und die Sachsenbärte waren allgegenwärtig, lange Haare. Also es waren die Aussteiger-Jugendlichen, die sich im gemeinsamen Schulterschluss in einem Unbehagen gegenüber der staatlich verordneten Kulturpolitik alle in Peitz versammelten.
1900, wann war das? Wo sind wir?
Das war in den 70er Jahren, 76, 77, 78, 79, 80 und 81. Und eins meiner berühmtesten Trios, mit denen ich gearbeitet habe, ist ja auch letzten Endes aus den Begegnungen in Peitz, weil dort nämlich schon Westmusiker kamen. Also Amerikaner, Holländer, Engländer, Westdeutsche, die kamen alle nach Peitz. Und zwar auf auch teilweise sehr abenteuerlichen Wegen, nämlich mit Touristenvisa. Die kamen also nicht über die staatliche Künstleragentur. Erst später und auch wurde das etwas liberalisiert. Also es gab so einen Knick, anfangs geheim. Dann hatten wir sozusagen Beziehungen zur Künstleragentur, wo uns wohlgesonnene Damen arbeiteten und die den einen oder anderen Musiker dann auch über die Künstleragentur einluden. Aber vorher war es eben so, dass Touristenvisa die Einreise ermöglichten und die Musiker dann ihren täglichen Umtausch zahlen mussten. 25 D-Mark waren das pro Tag und die kamen nach Peitz und dort begann ein reger Austausch mit Musikern aus dem geografischen Westen.
Erinnern Sie sich an Ihre ersten Erfahrungen in Peitz, Ihre ersten Bilder? Günter Babysommer, wie fuhren Sie dahin? Wer war da?
Oh, ich habe nahezu, ich bin glaube ich einer, der am häufigsten in Peitz über die ganzen Jahre gespielt hat. Und es gab dort aufregende Begegnungen mit den Engländern Trevor Watts oder Elton Dean und Paul Rutherford und den Amerikanern Bar Phillips, den Westdeutschen Peter Kowald, Peter Protzmann und Paul Lovens, Alexander von Schlippenbach. Also dort tummelte sich dann sozusagen in Peitz die freie europäische Jazzszene.
Und Sie sind nach den Gigs immer sofort wieder abgereist?
Nein, 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 nein. Wichtig waren die anschließenden Nächte im Interhotel Lausitz in Cottbus. Peitz selbst hatte damals kein Hotel oder jedenfalls nicht, meines Wissens nicht. Die ganzen Musiker, wir waren alle untergebracht im Interhotel Lausitz in Cottbus. Und dort gab es dann sehr denkwürdige nächtliche Treffen.
Bier oder Wein?
Na, Sekt und Bier aufs Zimmer. Also es wurde viel organisiert. Und wenn wir nicht zu spät kamen, konnten wir sogar noch das Restaurant benutzen. Aber die schlossen dann so gegen 23 Uhr. Und dann verlagerten sich die Treffen auf die privaten Zimmer. Und dort hatte Uli Blobel dann schon vorgesorgt für die Beköstigung. Und das war eben kalte Platten, Sekt und Bier aufs Zimmer. Das war sozusagen das umgängliche Sprichwort schon.
Das heißt, die Zuhörer haben in ihrem Zelt weitergefeiert und diskutiert, wie der Auftritt jetzt gewesen ist.
Nein,
und
es gab, die Musiker. Darf ich Sie unterbrechen? Es gab kein Zelt. Das fand im Freien statt. Die Open-Air-Geschichten waren richtig Open-Air-Konzerte mit den 3000 Leuten. Und die Konzerte in geschlossenen Räumen, das war im Kino in Peitz. Die ehemaligen Lichtspiele von Peitz, die haben in Kooperation mit Uli Blobel und Peter Metag das Kino zur Verfügung gestellt, und da fanden übers Jahr hinweg fanden die dauerhaften Konzerte im Kino statt. Und dann das Open Air, das gab es dann im Sommer einmal, und das war auf der Wiese.
Und war das ein Tag und dann war es rum?
Nein, das waren meistens 2 Tage oder sogar 3 Tage. Und das Publikum, wo die eigentlich dann nächtigten, aber man muss einfach sehen, im Kino waren es, ich weiß nicht, 400 Leute, 400 Plätze hatte das Kino. Und wo die untergekommen sind, weiß ich nicht. Wir, die Musiker, sind eben ins besagte Interhotel Lausitz nach Cottbus.
Welche Musik spielen wir nach Peitz?
Wir nehmen die Ulrich Gumpert Workshop Band. Die Workshop Band ist eigentlich dann unter dem Namen Ulrich Gumpert Workshop Band unter der Leitung von Baby Sommer. Weil ich in meiner nicht zu bändigenden Aktivität die Band eigentlich immer zusammen organisiert habe, die Proben organisiert habe und als erster in den Probenräumen war, das Klavier positioniert habe, die Notensteller, die Stühle, und ich hatte eigentlich den weitesten Weg. Wir probten in Berlin im Kulturhaus Treptow. Ich kam aus Meißen. Ich wohnte damals in Meißen. Und der Letzte, der kam, der nur über die Brücke, über die Spree laufen musste, war der Uli Gumpert. Und alles war gerichtet. Und als man sich dann traf, da wurden über Ersatzteile für den Trabi geredet. Dem einen fehlte der Auspuff, dem anderen fehlte jenes. Und die Musiker, die zusammenkamen aus den Teilen der ehemaligen DDR, und die dachten natürlich erstmal nicht ans Proben und so, sondern hatten andere Dinge über Leib und Leben und sonstige Bedürfnisse zu reden. Und ich war derjenige, der immer drauf gedrungen hat, gesagt hat, jetzt lasst uns endlich anfangen und hier, wir proben jetzt das Stück. Und Uli, was hast du noch mitgebracht? Und. Und ich habe ja selbst auch für diese Workshop-Band habe ich ja auch selbst geschrieben, Stücke geschrieben. Und zum Beispiel Marcia Funebre, das ist aber sehr lang. Und vielleicht den Hymnus, ja.
Von der Ulrich Gumpert Workshop Band Smell Rat heißt die CD, und aufgenommen wurde sie Anno Domini 1995. Das war von der CD Smell Rat, Hymne, von der Uli Gumpert Workshop Band unter Leitung von Günther Baby Sommer. Günther Baby Sommer zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellium. Ich erlebe Sie als einen analytischen Schlagzeuger, der sich etwas denkt, Klänge seziert und dann rhythmisch akzentuiert aufbaut, die Ordnung dann wieder zerstört. Wie kommen Sie dazu, Dichter, Schriftsteller, also Christa Wolf, Günter Grass, Christoph Hein.
Oder Rafik Shami.
Oder Rafik Shami, da ist es schon fast wieder offensichtlich, mit auf die Bühne zu lassen, weil dann haben Sie ja noch so einen Egomanen oder eine Egomanin, die Ihnen nicht nur die Bilder stiehlt, sondern eine ganz andere Bildwelt aufbaut. Allein wenn Günter Grass von der Urgroßmutter an der Blechtrommel erzählt, die am Kartoffelfeuer sich wärmt. Das ist eine Konkurrenz. Was hat sie an diesem Kontext gereizt?
Für mich ist das keine Konkurrenz. Für mich ist das eine Erweiterung, so wie ich versucht habe, meine musikalischen Fähigkeiten und meine musikalischen Möglichkeiten immer zu paaren, außer natürlich mit einem Pianisten, Saxophonisten und mit in der Gattung bleibend, dieses Ping-Pong-Spiel mal zu erweitern mit Tänzern, dass an der anderen Seite der Tischtennisplatte sozusagen ein Bewegungspartner steht, der bei einem Buto-Tänzer natürlich in der Langsamkeit und in der energetischen Langsamkeit eine ewige Zeit braucht, bis er mal einen Arm ausgestreckt hat, und bei einem anderen Tänzer natürlich, da geht es ja, dann ist er da, dann ist er von Anfang der Bewegung bis zum Ende der Bewegung, bringe ich so und so viel Triolen oder Sechzehntel oder so und so viel Phrasen unter. Bei einem Buto-Tänzer ist das anders. Also sich in Relation, ins Benehmen zu setzen zu einer Bewegung und den Bewegungsraum musikalisch zu füllen mit Klang oder mit rhythmischen Parametern und Sequenzen. Und naheliegend, ja fast dort, wo ich richtig glücklich bin, ist meine Arbeit mit Partnern des Wortes und eben mit Schriftstellern, die mir vermitteln, dass das Trommeln eine semantische Ebene, nämlich eine Sprachebene hat. Und wenn man zurückdenkt an die Anfänge unserer Menschwerdung und an Afrika, wo es teilweise heute noch so ist, weiß man ja, dass das Trommeln auch eine Informationsebene hat. Also wo es noch keine Telegrafie und so gab, wurden ja auch Nachrichten zugetrommelt, Informationen wurden getrommelt hinter den Pattern, hinter den rhythmischen. Da steckt eine Information dahinter. Und somit habe ich erkannt, und das am deutlichsten beim Beginn der Zusammenarbeit mit Günter Grass.
Helfen Sie mir, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Ist das eine Illustration des Textes? Also bei dramatischen Passagen wirkt die Improvisation vorbereitend auf die dramatischen Passagen, oder bei einer Szene auf dem Felde bei der Kartoffelernte spielen Sie dann Flöte und ich habe dann so eine Illustration. Wie empfinden Sie das? Empfinden Sie da die Dominanz der Bildwelt des Textes? Was gefällt Ihnen da?
Also die Bildwelt des Textes vermittelt mir sofort eine Klanglichkeit. Und andere Passagen vermitteln mir einen Rhythmus. Ich erinnere mich an Mein Jahrhundert, die Sequenz der Nazi-Aufmärsche oder der braunen Horden, die dann nach Berlin ziehen. Und in dieser Sequenz habe ich natürlich eine ganz andere Klanglichkeit oder selbst bei der Tribüne in der Blechtrommel. Jetzt nochmal zurück zur Blechtrommel. Wie der Blechtrommler Oskar da unter der Tribüne sitzt und die heranziehenden Horden, der mit Marschmusik begleiteten Horden, wie der die konterkariert und dann einen Jimmy auf seine Felle legt und dann Unordnung schafft mit einem Wiener Walzer. Ach, Donau, so blau, ach, so schön, ach, so blau. Und wie er versucht, dagegen anzuspielen, gegen das, was da so marschmäßig im Gleichschritt daherkommt, im Martialischen. Und das sind natürlich richtig Steilvorlagen für mich, logischerweise. Und das, wenn man sich gerade die Tribüne anhört, versteht man sofort meine musikalische Einstellung, die auch eben das Konterkarieren beinhaltet, aber auch das Illustrieren mit beinhaltet. Also ich bediene auch den Text und führe zum Teil, wenn der Text an einen Abschnitt kommt, wo ein Punkt gesetzt wird, führe ich den Text weiter, indem ich da eine Solopassage anhänge, wo ich aus dem Material der Illustration rausgehe und in einen improvisatorischen Freiraum gehe und dann letzten Endes das entweder zurückführe oder zu einer neuen Stimmungssequenz zuführe oder zu einem Abriss, zu einem Punkt, und dann dann ist das Wunderbare. Dann setzt er krass ein, wie ein Musiker, ohne dass er einen Regisseur hat, der jetzt sagt, jetzt! Oder eben Rotlicht gibt. Oder nein, wir brauchen nie einen Regisseur. Günter Grass hat wie ein Musiker agiert und hat auf all diese Dinge reagiert und an dem richtigen Punkt eingesetzt, wo ich ihm entweder dynamisch die Vorlage oder durch eine Zäsur die Vorlage gegeben habe. Und er hat gleichermaßen, wenn ich mit einer musikalischen Sequenz am Ende war, hat er sozusagen diesen Abschnitt weiter verfolgt. Also das war ein Arbeiten wie mit einem guten Pianisten, wo die Bälle rüber und rüber gehen.
Herzlichen Dank, Günter Bibi-Sommer, für das Gespräch, das ich mit Ihnen zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur beim Landesstudio Sachsen des MDR nach einer wunderbaren Stadtführung führen konnte. Und welche Musik spielen wir in diesem Doppelkopf als Rausschmeißer?
Den Hymnus. Ja, das ist das letzte Stück.
Wir spielen von dem Südpool Jazz Projekt 4 mit Herbert Joos am Flügelhorn und an der Trompete, Bernd Konrad, Soprano, Alt, also jede Menge Saxophone und jede Menge Klarinetten, Paul Schwarz, Piano und Synthesizer und Günter Bibi-Sommer, Percussion, spielen wir den Hymnus von 1995,
ja,
zu dem es garantiert eine Geschichte gibt.
Also ja, die Geschichte ist einfach die, dass neben meiner revolutionären Schlagzeugertätigkeit ich nahezu eine sentimentale Beziehung zu Spirituals, Gospels, zur Kirchenmusik der Farbigen habe. Und mein Erlebnis, nämlich in Atlanta City, in der Kirche gewesen zu sein, wo Martin Luther King gepredigt hat in seiner Heimatkirche und dort den Gospelchor erlebt habe und dort einbezogen wurde in dieses Sonntagsvormittagsgeschehen und es so weit gegangen ist, dass ich mein Flugzeug nämlich verpasst hatte, was mich nach Europa wieder zurückführen sollte, weil ich zu spät dann am Flughafen angekommen war. Diese Beziehung zur farbigen Kirchenmusik und zu Mahalia Jackson und zu all diesen wunderbaren Damen und Kirchenchören. Das ist eine sentimentale Beziehung, die ich habe. Die hat mich irgendwann eines Tages an den Bleistift getrieben und diesen Hymnus verfassen lassen.
Danke, dass Sie im Studio waren. Günter Bibi-Sommer, der Hymnus des Südpool Jazz Projects Nummer 4 in diesem Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Jochanan Schelljem.